Ja, da kamen so zwei Aspekte zusammen. Ich hatte auch Lust, auch mal wieder in Berlin zu drehen, war da so neugierig drauf, ja, und hatte ja schon ziemlich lange, seit dem Schatten eigentlich, seit 2009, also 2010 kam man dann raus, nicht mehr in Berlin gedreht. Und in dem Zeitraum hatte ich die Stadt ja auch drastisch verändert. Und das hat mich interessiert, da so mal so einen neuen, genaueren, neuen Blick drauf zu werfen. Das ist das eine. Und der andere Impuls war, in den letzten Jahren hatte ich sowieso, das hat sich so entwickelt, dass ich da auch Lust drauf hatte, nochmal an eine Geschichte zu entwickeln, die an den alten Trojan-Film im Schatten anknüpft. Ja, das kam so zusammen. Ja, das ist ja eh auch eine Figur, bei der ich mich so ein bisschen hab durch so Pulp-Romane aus den 60ern hab inspirieren lassen, ja, die auch eher so serielle Figuren sind, dann eben Parker von Richard Stark zum Beispiel oder ein bisschen neueren Datums dann Gary Disher, ja, also wo die Hauptfigur eigentlich mehr oder weniger immer gleich bleibt, nur das Umfeld sich dann eben verändert. Ja, und ja, das hat mich so auf den Weg gebracht und so hat sich dann der Film dann entwickelt, der neue.
Michel Martinčević spielt wieder die Hauptrolle. Ohne ihn ist dieser Film überhaupt nicht denkbar. Was war denn zuerst da? Das Drehbuch oder die Zusage Ihres Hauptdarstellers?
Also es gab eine erste Idee und eine Skizze der Geschichte, aber ich habe dann auch gleich erstmal Michel Martinčević gefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Ansonsten hätte ich das auch gar nicht weiterentwickelt. Das war für mich jetzt auch zwingend mit ihm verbunden dann, ja. Und er hat dann aber auch gleich grünes Licht gegeben, hatte eben auch Lust drauf und dann habe ich dann angefangen, das weiter auszuarbeiten.
Und ist es ihm leicht gefallen, wieder nach so langer Zeit in diese Rolle des Trojan hineinzuschlüpfen?
Also ich habe zumindest nichts Gegenteiliges mitbekommen. Also wir haben uns da ziemlich schnell wieder auf wesentliche Sachen verständigt und hatten ja auch schon eine gemeinsame Plattform. Da war es dann nicht mehr so kein weiter Weg dahin, sowieso nicht. Und ja, ich hatte nicht den Eindruck. Das war ja für uns beide, für mich und für ihn dann auch eben auch eine Art von vertrautem Terrain, ja, vertraute Figur. Und also insofern glaube ich eher nicht.
Verbrannte Erde wird als zweite Teil einer Trilogie angekündigt. Hatten Sie von vornherein die Absicht, drei Teile zu drehen?
Nee, das hat sich tatsächlich jetzt auch erst durch die Arbeit oder durch das Schreiben dann an dem zweiten Teil jetzt so entwickelt, dass ich da eigentlich auch Lust hätte, dann nochmal so einen anderen Aspekt dann so zu beleuchten oder noch einen Film noch zu drehen und das aber auch gleichzeitig zu begrenzen dann eben. Und ja, und da würde ich jetzt aber auch gerne ein bisschen zeitiger mit weitermachen dann eben und nicht wieder so einen langen Zeitraum warten.
Also wir müssen nicht wieder 10, 12 Jahre warten, bis es dann endlich weitergeht. Eigentlich hat man jetzt fast schon vorausgenommen, wer, es geht um Leben und Tod am Ende. Nur einer kann überleben, stand so schön im Presseheft. Weiß man ja, wer überlebt, wenn man davon ausgeht, es wird einen dritten Teil geben. Kein Geheimnis. Viel spielt nachts. Es gibt wenige Dialoge, kaum Action für einen Thriller, ungewöhnlich. Keine Polizeiarbeit. Wie haben Sie das geschafft, dass man als Zuschauer im Sessel atemlos mitfiebert? Mir ging es zumindest so.
Ja, der Film besteht jetzt weniger aus so eruptiven Momenten, sondern baut eigentlich so Schritt für Schritt Form von Spannung auf. Das war uns auch wichtig, das genauso anzulegen. Ja, ich hoffe, dass das eben auch so einen gewissen Sog im Verlauf des Films dann herstellt. Also eher so ein stetiger Sog als Eruption. Ja, das war eigentlich so das Prinzip jetzt auch wenn es dann so ein paar Momente gibt, wo es dann ein paar Ausreißer gibt natürlich. Aber primär war es eigentlich wichtig, so eine langsam sich steigernde Spannung aufzubauen, ne?
Ja, also diese sogenannten Action-Szenen, die sind schon sehr reduziert. Ich finde, das ist eine Kunst und das ist Ihnen hervorragend gelungen, trotzdem diese Spannung zu erzeugen, dass man im Sessel sitzt und sagt, Mensch, wie geht das jetzt weiter? Wie kommen die da raus? Der Coup selbst, das Stehlen dieses Gemäldes, ist ja geglückt. Und das war ja auch in Essen, wo der Trojan vorher einen Coup gelandet hat. Er hat da wertvolle Uhren gestohlen. Das war immer nicht das Problem. Das Problem ist dann nachher, die Ware zu verticken. Und die kriminellen Gegenspieler sind diejenigen, die ihm das Leben schwer machen. Das fand ich überraschend.
Ja, also er ist ja mal sehr gut, die Hauptfigur ist immer sehr gut vorbereitet, in der Durchführung seiner Arbeit sehr professionell. Deswegen sind das dann eher die geringsten Hürden. Ja? Also auch wenn es natürlich auch nicht einfach ist, dass sowas dann eben auch glatt läuft. Da ist eben alles sehr präzise bedacht. Wenn es dann später darum geht, um eine Übergabe des Gemäldes oder Geld gegen angemeldet oder wie auch immer. Und da hat er natürlich mit Leuten zu tun, die er nicht kontrollieren kann, sozusagen, oder deren Verhalten er nicht kontrollieren kann und auch oft dann eben auch nicht immer präzise abschätzen kann eben. Ja. Und das schafft eben Konflikte, auch Unsicherheiten, Unwägbarkeiten, wie geht's weiter, wie soll man damit umgehen, und hat ja in dem Fall auch so einen ziemlich brutalen Gegenspieler sozusagen, also der zumindest davor nicht zurückschreckt. Und ja, das ist dann eigentlich so der eigentliche Konflikt sozusagen, auch wenn die Arbeit selber erstmal erfolgreich durchgeführt worden zu sein scheint.
Trojan ist ein Krimineller, das ist gar keine Frage. Es ist so ein einsamer Wolf, mit dem man mal automatisch Sympathie hat. Er ist auch hier in diesem Film, er fährt in die Nacht. Es ist kein Anflug von Empathie jetzt seinen Mitstreitern gegenüber. Er schlägt ein eindeutiges Angebot ab. Warum ist er so, wie der ist?
Ja, das ist eben jemand, der, für den das jede Form von Emotionalität eben auch eine Angriffsfläche bedeutet eben, ja. Und schon jemand, der so zumindest in unserem Arbeitskontext dann eben dieses eben nicht leisten will eben, ja, diese Form von Blöße eben auch, ja. Und das ist ja in dem Fall jetzt so ein bisschen anders als im Schatten. Da gibt's ja jemanden, die Fluchtfahrerin Diana dann eben, weil beide eben auf so einem ähnlichen professionellen Niveau agieren, auf Augenhöhe agieren, dass es da ja doch so eine Art Verbindung gibt zwischen den beiden, eine Anziehung oder ein Interesse aneinander eben, ja. Und aber am Ende durch die ganzen Vorkommnisse im Verlauf der Geschichte kommt es da eben auch nicht wirklich zu was, ja. Und aber es ist eben zumindest jemand, der, wo man sich eigentlich oder er vermutlich auch was vorstellen könnte, aber es kommt durch die Umstände nicht dazu.